Ja, wer es glaubt, wird selig. Ihr habt diese Karte. Es ist ja eine Herausforderung. Es ist ja eigentlich ein Wort, was man so beiläufig sagt, na, wer es glaubt, wird selig, so als abfällige Bemerkung aufgenommen auf dieser Karte. Wer es glaubt, wird selig. Das ist eigentlich ein Gutteil der Osterbotschaft. Ein Gutteil dessen, was unseren Glauben ausmacht. Jesus lebt und die kleine Pflanze, die sich dann durch den Fußboden durcharbeitet hat. Ein Zeichen dessen, dass Jesus lebt, dass neues Leben entsteht und entstanden ist. Die Osterfreude ist etwas ganz Besonderes. Ist etwas, was uns als Christen auszeichnet, dass wir fröhlich und freudig sein können über dem, was Gott uns gegeben hat, was er uns schenkt durch Jesus Christus. Für uns ist das natürlich schon über 2000 Jahre her. Wir haben Mühe, uns den Weg zurück hinein zu versetzen in die Situation der ersten Jünger, die eigentlich gar nicht gekommen waren mit irgendeiner Osterfreude, und zumal Ostern war ja sowieso unbekannt, also eine Passafreude oder Auferstehungsfreude oder wie auch immer man das nennt. Die ersten, die morgens ganz früh, wir haben das ja heute Morgen so ein bisschen erlebt, wenn es dann ganz langsam schummrig wird und man wieder etwas sehen kann, in das Grab, zum Grab zu gehen, den Stein, wer wälzt ihn uns weg? Sie waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als mit dem, was dann daraus geworden ist, was dann auch für die Jahrhunderte und Jahrtausende daraus geworden ist. Sie waren Zeugen der Hinrichtung gewesen, der Kreuzigung Jesu. Und jetzt ging es doch eigentlich nur noch darum, dass man sich überlegt hat, wie balsamieren wir ihn möglichst lange ein, damit er konserviert, damit wir möglichst lange noch was von ihm haben, dass er nicht so schnell zerfällt. Sie hatten das nun ja in Ägypten ja auch gelernt. Und von daher war das eine ganze Menge zu tun, waren das mit Salben und Binden und all diesen Dingen, die sie in Ägypten eben gelernt haben. Wer wälzt uns nur noch den Stein weg? Das war der Horizont dessen, was da möglich ist. Mit dem Sonnenaufgang kommen die Frauen und finden all das dann vor, die Auferstehung. Die Auferstehung kommt nicht von ungefähr. Wenn man im Johannesevangelium, allein im Johannesevangelium, wir haben vorhin auch von der Offenbarung des Johannes ein wenig gelesen, aber im Johannesevangelium durchliest, wie oft Jesus dieses Thema Auferstehung, neues Leben, ich werde sterben müssen, aber ich werde wiederkommen, all diese Themen, die er nimmt oder die Häufigkeit der Dinge, wird einem deutlich, wie oft er versucht hat, seine Jünger vorzubereiten auf diese Situation, auf die Situation, dass er sterben wird und dass er neues Leben schenkt. Ich möchte mit euch den Predigttext lesen oder einen der Predigttexte, wo eben dieser Text draus genommen ist, der auf der Rückseite der Karten steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Eine Begebenheit, ein Gespräch mit seinen Jüngern. Und dann sagt Jesus dieses Wort. Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr werdet leben. In Vers 6, innerhalb dieses langen Gespräches, ein ähnlicher Vers. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich weiß nicht, wie das auf die Jünger gewirkt hat. Was will Jesus uns eigentlich damit sagen? Was möchte er uns mitteilen? Was sollen wir da verstehen? Wir können gar nicht wissen. Sie wüssten nicht, worum es da eigentlich geht. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich lebe und ihr werdet auch leben. Natürlich leben wir. Wir sind ja hier. Wir wollen jetzt Jerusalem. Wir wollen Israel verändern. Wir wollen, dass sich etwas bewegt hier in dieser Stadt. Und dann immer wieder solche Worte, solche eingestreuten Worte, die eigentlich doch nur stören. Wohin gehst du? Einer der Jünger fragt, zeig uns doch den Vater. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden hätte, ob ich das alles hätte einordnen können, was Jesus da seinen Jüngern zumutet. In den Kapiteln ab Kapitel 12, 13, 14, 15, 16, diese ganzen Gespräche und Jüngerschaftsreden an dieser Stelle. Ich möchte den etwas vergrößerten Text lesen, Johannes 14, die Verse 19 und 20. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich lebe und auch ihr werdet leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer soll denn das verstehen? Sie sind jetzt in Jerusalem hineingekommen, er ist gekrönt worden, er ist empfangen genommen worden, auf einem Esel sitzend, alle Zeichen der Propheten werden erfüllt und dann kommen am laufenden Band solche Worte. Zeig uns den Vater, was meinst du damit? Die Jünger aber verstanden nicht, was er ihnen sagen wollte. All diese Verse, wer soll denn das verstehen? Und doch, Jesus bereitet seine Jünger vor auf die Auferstehung. Es muss so geschehen. Wie oft hat Jesus versucht, ihnen das deutlich zu machen? Das, was im Karfreitag und am Ostersonntag geschehen ist, es muss so geschehen. Aber manchmal gibt es ja Dinge, die man gar nicht hören kann, die man gar nicht hören möchte. Und selbst als die Frauen dann mit dieser Osterbotschaft anrücken und sagen, er ist tatsächlich auferstanden, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn mit ihm gesprochen, glauben die Jünger Jesu, glauben es den Frauen nicht. Es muss so geschehen. Mehrfach gibt es diesen Hinweis, Jesus ist das Leben, Jesus hat das Leben. Wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben, ist automatisch die Frage nach der Ewigkeit gestellt. Spätestens an der Stelle, wo der Auferstandene vor ihnen steht. Wenn Gott eine Tür öffnet in eine Situation, in eine Welt hinein, die man vorher so nicht wahrgenommen hat, auch wenn Jesus seine Jünger permanent darauf vorbereitet hat. Jesus ist das Leben, Jesus hat das Leben. Ich lebe und ihr werdet auch leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Glaubst du das, Maria? Auch wenn man permanent darauf vorbereitet wird und dann steht man vor dem Auferstandenen, dann ist die Frage nach den Maßstäben meines Lebens gestellt, nach der Ewigkeit. Wenn ich spüre und merke, es gibt nicht nur das Hier und Jetzt, sondern offensichtlich gibt es eine Welt jenseits. Jesus kommt durch die Wand, durch die verschlossene Tür, löst sich in Luft auf, wird mit Wolken weggenommen. Wenn man merkt, es gibt eine Welt jenseits der Aussage, ich glaube nur an das, was ich sehen und anfassen kann, stellt sich automatisch die Frage nach dem Jenseits, nach der Ewigkeit und nach den Werten, die hier gelten im Angesicht der Ewigkeit. Wenn es tatsächlich eine Welt gibt, in die Jesus hineingeht, aus der er wiederkommt, wenn es tatsächlich eine Welt gibt jenseits des Todes, was zählt denn dann da noch? Wir haben uns jetzt gestern eben durch den Tod von Otto wieder mit dem Sterben beschäftigen müssen und werden uns wieder beschäftigen. Ein Mensch, egal was er im Leben aufgebaut hat, nichts wird er mitnehmen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich werde von all dem, was mir hier wichtig war, nichts mitnehmen können. Was zählt denn dann dort? Was für Maßstäbe sind denn dann dort in der Welt Gottes wichtig, wenn es tatsächlich diese Welt Gottes gibt, das Jenseits? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger jetzt erst einmal haben nachdenken müssen über dem, was ist mir denn dann noch wichtig? Was zählt vor dem Angesicht Gottes? Was zählt im Angesicht der Ewigkeit, im Angesicht des Auferstandenen von all dem, was mir hier so wichtig war, was mir Bares wert ist? Und dorthin kann ich davon gar nichts mitnehmen. Ja, was ist denn dann noch wichtig? Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, im Angesicht der Auferstehung, was für Werte habe ich eigentlich in meinem Leben? Wofür lebe ich? Kann ich mir schon vorstellen, dass man dann nochmal ganz neu ins Nachdenken über das Leben kommt. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Allerdings, das gehört dann zusammen. Was ist denn Wahrheit? All die vielen kleinen Mauscheleien, die ich hier habe, von denen wir hier leben. All das viele Geld verdienen, was wir tun hier und da, ist es im Angesicht des Todes und der Auferstehung überhaupt wichtig, diese Dinge zu haben, irgendwann mal gehabt zu haben? Im Angesicht der Auferstehung, wenn selbst der Tod, wo Jesus seine Macht verloren hat, wenn der Tod Jesus nicht halten kann, wenn es offensichtlich mehr gibt als das Leben bis zum Tod, was ist mir dann wichtig? Was ist mir dann das Leben wert? Und ich kämpfe so intensiv dafür und darum, ich arbeite dafür mein ganzes Leben lang, von morgens bis abends. Ist das überhaupt gut und richtig? Im Angesicht der Ewigkeit muss man doch die Frage stellen, wo werde ich denn wohl meine Ewigkeit verbringen? Wenn mein Körper sich hier auflöst, ja, wo werde ich denn sein? Wenn Jesus aus dieser Welt wieder zurückkommt, wohin werde ich dann gehen? Solche Fragen zu bewegen, ist an dem Tag, wo wir die Auferstehung feiern, durchaus wichtig, sich dessen einmal Rechenschaft abzulegen. Was ist mir denn das Leben wert? Wofür gebe ich mein Leben hin? Wofür verbrauchst du dein Leben, deine Zeit, deine Kraft, deine Muskelkraft oder deine Intelligenz oder deine Kreativität oder was auch immer du an Leben hast, wofür verwendest du das? Wird das, wofür du es jetzt ausgibst und einsetzt, wird das seinen Wert behalten in der Ewigkeit Gottes? Das wäre doch mal interessant, darüber nachzudenken. Hat es dann wirklich, behält es tatsächlich seinen Wert auch vorm Angesicht Gottes? Ich glaube, nur das, was ich sehen und fühlen kann, diese Aussage ist der größte Unsinn. Und doch nehmen wir ja wahr, dass die Jünger, dass die Frauen ja bis dato eigentlich genau mit diesem Gedankenpaket kommen, um zum Verstorbenen zu gehen. Sie wollten ihn einbalsamieren. Sie waren beschäftigt mit dem Dreidimensionalen hier vor Ort. Wir haben jetzt die Salbe, die seinen Körper so lange wie möglich zusammenhält, damit wir noch möglichst lange was von ihm haben, und zwar hier auf dieser jenseitigen Welt. Die Frauen sind dabei, das Diesseits zu pflegen und stehen plötzlich vor dem Ewigen. Und als sie dann von dem Ewigen berichten, sagen die Jünger, so ein Blödsinn, sowas gibt es gar nicht. Und glauben es auch nicht. Die Jünger sind uns da überhaupt kein Vorbild, so in der Art und Weise, wie die neutestamentlichen Schriften sie uns vorstellen. Sie sind genauso diesseitig zunächst einmal wie wir alle. Materialistisch eingestellt, nur das, was hier ist, das zählt, das kann ich sehen und anfassen. Also lasst uns den Leib Jesu möglichst lange anfassbar sein lassen. Und dann geschieht etwas ganz anderes. Jesus ist auferstanden. Es tut sich die Perspektive des Jenseits auf. Die Frage nach Tod und Leben, nach den Werten, die auch in der Ewigkeit gelten. Allerdings, das hat mit dem christlichen Glauben zu tun. Zutiefst hat das mit dem christlichen Glauben zu tun, nach dem zu fragen, was Bestand hat. Was hat das im Angesicht der Ewigkeit für einen Wert? Und es ist doch interessant, dass wir dann als Einzelne oder die Familie Ziegenhagen oder wir als Gemeinde ganz fröhlich dafür beten können, o Herr, lass Otto endlich einschlafen. Wir müssen nicht festhalten an dem Leben, was gerade noch ein wenig da ist, mit irgendwelchen Medikamenten voll zu pumpen, damit es noch eine Minute oder noch eine Stunde oder noch einen Tag länger dauert. Wir haben nicht das Ziel, dass sich unser Leben verwirklicht diesseits. O Herr, lass doch Otto endlich zu dir kommen. Wir wissen von der Ewigkeit. Wir können loslassen all das, was hier uns so wichtig ist. Herr, lass ihn doch zu dir gehen. Er freut sich so auf deine Gegenwart. Und wir freuen uns, wenn er bei dir sein darf. Darf man als Gemeinde für den Tod eines Menschen beten? Was seid ihr eigentlich für Typen? Oder gehört es nicht wesentlich, wesenhaft zu unserem Glauben dazu, dass wir wissen, diesseits ist nicht das Ziel meines Lebens. Nach 80, 90 Jahren ist Schluss. Oder 100 vielleicht. Am Tag der Auferstehung über solche Sachen nachzudenken, ist eine ganz wichtige Sache. Umso verblüffender ist, wenn man sich die Textstellen im Johannesevangelium mal anschaut, wo Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit und all diese Dinge, könnte man ja jetzt denken, jetzt fängt Jesus an, eine Lehre über die Ewigkeit uns mitzuteilen. Er würde uns jetzt deutlich machen, wie die Engel so miteinander kommunizieren und die Finsternisengel und die Lichtengel und all diese Dinge, die Hierarchie der einzelnen Engel, Dingens da und was auch immer. Um unseren Blick hineinzunehmen ins Jenseits. Und wenn man mit dieser Erwartungshaltung sich die Textstellen anschaut, findet man etwa Johannes 12. Jesus erwiderte, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es nicht stirbt, wird es allein bleiben. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Es geht um Nachfolge auf dieser Erde. So intensiv Jesus seine Jünger auf die Ewigkeit vorbereitet, kommt jetzt keine große Lehre über die gedanklichen Zusammenhänge der Ewigkeit, die Hierarchie der Engel, sondern es geht um die Nachfolge hier auf der Erde. Geht hin in alle Welt. Jesus sendet uns nach der Auferstehung nicht auf irgendeinen Berg in weißen Kleidern mit irgendwas und wir warten auf Jesus, ihr könnt auf mich jetzt warten oder so etwas, sondern er sagt, runter vom Berg, ab in die Welt, geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Es ist interessant, es ist ein Akzent, ein ganz wichtiger Akzent, wie wir mit dem Thema Ewigkeit umgehen sollen. Wir sollen uns das Wichtigste deutlich machen, dass unser Leben nicht seine Erfüllung findet hier in diesen Zusammenhängen auf dieser Erde. Unsere Heimat ist bei ihm in seiner Ewigkeit. Aber die Ewigkeit wird dann kommen. Jetzt hast du hier zu leben. Wer mein Jünger sein will, der soll mir nachfolgen und er soll da sein, wo ich bin. Dann müsste man fragen, ja Herr, wo bist du denn? Dann müsste man vielleicht Matthäus 24, 25 in den Endzeitreden Jesu nachschauen, was ihr einem der Geringsten getan habt, ihr mir getan. Jesus ist zu finden plötzlich dann bei den Geringsten. Jesus ist zu finden bei denen, die Not haben, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, die Schwierigkeiten haben. Anstatt uns jetzt auf den Himmel vorzubereiten und zu sagen, kauft euch weiße Kleider, möglichst große, damit ihr im Himmel was... Nicht, es wäre ja jetzt Möglichkeit, alles andere zu erzählen, als das, zieh dir deine normale Kleidung wieder an und ab in die Welt. Das passt doch eigentlich gar nicht. Doch nicht bei so einem Thema. Das passt doch eigentlich gar nicht. Doch nicht bei so einem Thema. Jesus sendet uns in die Welt hinein. Wir sollen da sein, wo er ist. Wir beten darum, dass Gott da ist, wo ich bin und wo du bist. O Herr, begleite mich und lass mich nicht allein und sei da, wo ich bin. Der Bibeltext macht deutlich, der Jünger soll da sein, wo der Herr ist. Hast du dich aufgemacht, da zu sein, wo Jesus am Arbeiten ist? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder betest du auch noch darum, dass Gott dich begleitet? Denn du bist ja der Herr, er soll dich begleiten. Er soll hinterhergehen, da wo du in irgendeine, was weiß ich was, in irgendeine Sackgasse deines Lebens hinein. Herr, begleite mich. Oh, warum lässt der Herr das zu, dass ich hier reingeraten bin? Hey, du solltest da sein, wo Jesus ist. Was bist du, warum bist du da? Bei der Himmelfahrt geschieht ja Ähnliches. Jesus ist inmitten seiner Jünger und löst sich dann in einer Wolke auf und die Jünger starren zum Himmel. Wo ist er denn? Und es kommen die Engel und sagen, was starrt ihr da hinauf zum Himmel? Er hat euch gesagt, geht wieder zurück nach Jerusalem. Auf geht's. Ab geht's. Wir würden gerne da sein, wo wir sind und Gott muss da sein, wo wir sind. Und darum beten wir. Was starrst du so zum Himmel? Hat Christus dir nicht einen Auftrag gegeben? Mit dem, dass wir wissen, dass unser Leben seine Erfüllung nicht im Diesseits sich findet, sollen wir den anderen Menschen sagen, es gibt ein Leben nach dem Tode. Und dazu verkündigt er seinen Jüngern, es gibt ein Leben vor dem Tode. Euer Auftrag ist, geht hin in alle Welt. Und dann sagt er uns dieses Wort, was für ihn gilt, natürlich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Das ist ein Wort für die Auferstehung, für Karfreitag und die Auferstehung. Aber Jesus wendet dieses Wort gleichzeitig an auf seine Jüngerschar. Wenn du als Jünger nicht gelernt hast, Weizenkorn zu sein, wirst du niemals Frucht bringen. Du musst lernen, dich abzugeben. Du musst lernen, dich hinzugeben. Ohne dass du als Jünger gelernt hast, Weizenkorn zu sein, wirst du die Frucht des Reiches Gottes nicht sehen. Solange Gott nur deine Wege segnet, ist die Frucht deines Lebens nur ein kleines Rinnsal. Wenn du da zu finden bist, wo Jesus sich und sein Leben hingibt, sieht es plötzlich ganz anders aus. Fragst du nach dem, wo dein Herr ist, oder bittest du Gott darum, dass er dich begleitet, dir nachfolgt? Nachfolge, was heißt das eigentlich? Nachfolge heißt doch eigentlich, dass Jesus der Herr ist und wir ihm nachfolgen. Oder beten wir darum, dass Christus uns nachfolgt? O Herr, geh dahin, wo ich bin, damit es mir gemütlicher ist, damit es mir in meinem Fernsehsessel nicht so zieht. Worum beten wir im Angesicht der Ewigkeit? Um was glauben wir? Im Angesicht der Auferstehung. Das, worum du bittest, hat das vor der Ewigkeit Gottes Bestand? Oder ist das auch nur eins der Dinge, die du in dein letztes Hemd gar nicht mitnehmen kannst? Weißt du von deiner Heimat in der Ewigkeit Gottes? All diese Fragen, Weizenkorn, Wir sollen seine Diener sein. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen die Dinge tun, die er getan hat. Und das hat mit Füße waschen zu tun. Das hat mit dahin gehen zu tun, wo andere nicht hingehen. Ein frommer Jude ging nicht dort und dorthin, wo Jesus dann zu finden war. Jesus sendet uns sehr deutlich zurück auf die Erde. Was starrt ihr in den Himmel? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich denke, uns würde es ganz genauso gehen, wenn wir da stehen würden, wenn wir Teil der Geschichte des Neuen Testaments wären. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Ich habe mein Leben lieb, natürlich. Es geht nicht darum, in irgendeinem Selbsthass sich aufzureiben. Aber es geht darum, dass man die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, abgibt, weitergibt, weiterreicht an die Menschen, die nichts haben. Wenn du zwei Mäntel hast und einer dich um einen Mantel bittet, dann gib ihm einen davon. Da fängt es an, Dinge weiterzureichen, die Gott uns als Segen geschenkt hat. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, das heißt, das bedeutet, wer in den Dingen und Wichtigkeiten dieser Welt so zu Hause ist, dass er nicht mehr da zu finden ist, wo Jesus zu finden ist, oder dass er nicht mehr Zeit und innere Kapazität hat, das Reich Gottes zu bauen, weil er seine Zeit für viele andere Sachen verbringt. Das heißt, dass er nicht mehr da zu finden ist, wo Gott gelobt und Jesus geehrt wird. Jesus ist ja nicht nur bei den Geringsten zu finden, sondern eben auch inmitten des Lobpreises seines Volkes. Gott wohnt, Jesus wohnt, er thront im Lobpreis seines Volkes. Er ist das Haupt seines Leibes. Wo wird man das Haupt finden? In der Mitte seines Leibes. Hast du schon mal ein Haupt irgendwo alleine rumliegen sehen? Warum bist du nicht inmitten des Leibes Christi zu finden? Wenn ich mit meinen Gedanken, mit meinen Vorstellungen an anderen Stellen bin, ich darf mich doch nicht wundern, wenn Gottes Handeln in mir und meinem Leben nicht da ist. Jesus ist das Haupt seines Leibes. Wo ist das Haupt zu finden? In der Mitte seines Leibes, da, wo er gelobt und gepriesen und geehrt wird. Da ist er zu finden, da ist er das Haupt, da ist er der Kopf. Der Anfang all dessen in Johannes 11. Jesus sagt zu ihr, zu Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagt zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe den Glauben, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nachfolge kann nur da passieren, wo dieser erste Schritt passiert ist. Und er geschieht an der Frage: Glaubst du das, Martha, oder wie auch immer du heißt? Glaubst du das? Die Schritte mit Jesus kann man nur gehen, wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist. Glaubst du das? Ja, bei der Auferstehung, wenn du irgendwann mal jenseits, irgendwann, wenn du mal wiederkommst und so weiter. Was auch immer Martha hier hat sagen wollen. Jesus macht es dann konkret. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das geschieht jetzt und hier. Du stehst vor der Auferstehung, du stehst vor mir. Glaubst du das? Wenn es konkret wird, na klar, kann man die große, weite Welt des Christentums liebhaben oder gern haben oder was auch immer. Aber wenn es dann vor einem steht, Wenn es konkret wird, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nebenbei, Jesus fragt Martha, glaubst du das und nicht verstehst du das? Wer kann das schon verstehen? Der eigene Bruder ist jetzt gerade im Grab und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er wird leben. Was wird man da erwarten? Dass er jetzt zum Grab geht und dass er den Lazarus rausholt? Ja, irgendwann, wenn alle auferstehen, wird er natürlich auch auferstehen. Na klar, das weiß ich, das glaube ich. Nein, jetzt. Das ist schon schwierig, natürlich. Ich glaube, ich habe den Glauben, dass du der Christus bist. Glaube ist immer eine Beziehung, immer ein Vertrauen. Ich vertraue dir mein Leben an, heißt Glaube. Glaube heißt nicht das oder ist nicht das auswendig lernen von irgendwelchen Dogmen, von 10 Geboten oder was auch immer. Sondern Glaube ist die Beziehung zu Jesus. Ich habe das Vertrauen, dass du der Christus bist. Bist du mal in deinem Leben diesen Schritt gegangen, dass du ganz bewusst dein Leben in die Hand Jesu hineingelegt hast? Dass Jesus sich vor dir aufgestellt hat und gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Ich habe schon ein wenig mit Augenzwinkern von einem unserer Nachbarn berichtet, in einer anderen Stadt, nicht hier. Ich kenne auch einen Pastor. Wenn das die Aussage, die Antwort auf die Frage, glaubst du das ist? Ich kenne auch einen Pastor. Mein Großvater war auch fromm. In unserer Familie ist auch ein Pastor. Es kommt darauf an, dass Martha persönlich angesprochen wird. Glaubst du das, Martha? Hast du schon mal dein Leben ganz bewusst in die Hand Jesu hineingelegt? Vielleicht mit so einem Satz, den Martha hier ausspricht. Ich habe den Glauben, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ich glaube, dass du mein Heiland und mein Erlöser bist. Ich vertraue dir mein Leben an, da sollst du es haben. Oder wenn man nur anfängt zu beten, Herr Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann. Wie viele Gebete hat Gott schon so erhört, wenn es dich wirklich gibt, dann. Aber dann mach es auch. Wenn es ihn dann plötzlich wirklich gibt und er anfängt in dein Leben einzugreifen und man sagt, oh, so habe ich das nicht gemeint. Dann sollte man dann auch diese Schritte gehen und sich wirklich festnageln lassen. Ein klares Bekenntnis, so wie Martha. Ich glaube von ganzem Herzen, ja, du bist mein Herr, ich möchte an deiner Seite sein. Vielleicht geschieht gerade bei dir auch so ein Schicksalsschlag. So ein Schicksalsschlag, wenn der eigene Vater oder der eigene Bruder oder der Ehemann stirbt. Oder dass Dinge in deinem Leben schiefgelaufen sind und du nicht mehr genau weißt, was oben und unten ist. Aber denk doch mal, den Jüngern ist es doch ganz genauso gegangen. In dieser Situation am Ostersonntag, sagen wir am Ostersamstag, Ostersonntag, ihnen ist doch mehr oder weniger alles unter den Füßen weggeglitten. Der Gott, dem sie vertraut haben, der Messias, wo sie gedacht haben, er könnte wirklich der Messias sein, hängt am Kreuz, kann nichts machen, stirbt, ist tot. Einer aus ihren Reihen, 12 Leute, eingeschworene Leute, weil einer von uns hat ihn auch noch verraten für billige 30 Silberlinge. Man kann nicht mal mehr den Menschen vertrauen. Und wer ist Gott schon? Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Er hat einfach diesen Mann da hinrichten lassen und ist nicht eingeschritten. Den Jüngern ist doch auch emotional alles unter den Füßen weggeglitten. Es gibt solche Situationen und Gott lässt sie manchmal zu. Vielleicht geschieht es bei dir ganz genauso. Du kannst manches nicht einordnen. Warum lässt Gott das zu? Und dann greift Gott wieder ein. Was trägt mich jetzt noch durch? Es gibt diese goldenen Momente, wo man vor dieser Frage steht. Herr im Himmel, Gott im Himmel, wenn es dich wirklich geben sollte, warum lässt du das zu? Was trägt mich durch diesen Moment meines Lebens hindurch? Dann mach doch ganze Sache mit ihm. Wer es glaubt, wird selig. So augenzwinkernd diese Aussage gemeint ist, so wahr ist sie. Wenn Jesus den Tod besiegt hat und er versprochen hat, alle, die mit ihm in Verbindung stehen, werden auch den Tod nicht schmecken, sondern ewiges Leben haben, gibt es nichts Dümmeres, als nicht ganz bewusst in diese Beziehung zu diesem Menschen, zu diesem Gott zu treten, der das Leben hat und der bereit ist, dieses Leben zu geben. Glaubst du das, Martha? Wer es glaubt, wird selig. Christus hat das Leben. Wer an mich glaubt, wie die Bibel sagt. Wie oft hat Jesus das gesagt, mitgeteilt? Wir haben die Möglichkeit, dass wir jetzt in diesem Gebet gleich nach der Predigt darum bitten oder vielleicht im privaten, persönlichen Gebet. Wir haben hier ein Gebetsteam, was bereit ist, mit dir dafür zu beten, dass du dein Leben ganz bewusst in die Hand Jesu hineinlegen kannst. Herr, ich will lernen, an deiner Seite zu leben. Auch wenn ich nicht alles verstehe, was du tust, was du sagst, was du getan hast, was du gesagt hast, aber ich will ganz bewusst in diese Beziehung zu dir eintreten, dann mach das. Und ob du jetzt Martha heißt oder nicht Martha heißt, dann nimm dich und dein eigenes Leben und geh zu ihm. Wer es glaubt, wird selig. Thomas war der härteste von allen. Als dann schon alle anderen Jünger geglaubt haben, weil Jesus ihnen begegnet ist, hat Thomas immer noch gesagt, ich glaube an gar nichts mehr. Es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Wunde. Es gibt ganz harte Knochen. Und Jesus kommt extra für ihn auch nochmal. Man kann so mit Jesus umgehen. Und Jesus kann mit solchen harten Knochen auch zurechtkommen. Das sind diejenigen, die dann von ganzem Herzen wissen, Jesus ist auch für mich gekommen, weil Jesus dreht extra für den Thomas nochmal eine Ehrenrunde, begegnet ihm. Thomas, du hast doch letzte Woche gesagt, du wolltest deinen Finger in meine Wunde legen, komm noch her. Jetzt komm, ich bin noch da. Ich möchte mit uns beten und im Gebet dann die Möglichkeit geben, sich ganz bewusst für Jesus zu entscheiden. Vielleicht ist jemand unter uns, der das mit einem Handzeichen mitteilen möchte. Alle anderen sind in einem Gebet. Oder du hast die Möglichkeit, nachher im Gebetsteam diesen Schritt zu Jesus zu gehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus,